Baby, baby, dime qué hacemos aquí. Nunca creímos sentir algo tan intenso. Pero, baby, baby, nadie lo ha visto de mí. Surgió de repente así este sentimiento.
Mr. Wipp, Nix Romeo und Julia. Ein turbulenter, witziger Liebesroman, geschrieben von Edna Schuchart, Edna Mier, aus dem Claran Verlag. Zum Inhalt. Klingt doch traumhaft. Eine Homestory über José Fermentos, den berühmten Schmusesänger und Wunschschwiegersohn aller Mütter. Und das auf seiner Finca bei Palamos an der Costa Brava. Ein super Job für Julia. Blöderweise besteht die Redaktion darauf, Julia als Fotografen ausgerechnet ihren Kollegen Torben an die Seite zu stellen, diesen arroganten, besserwisserischen, selbstherrlichen Arsch. Julia würde lieber mit einer Klapperschlange in einem Bett liegen, als sich mit Torben in ein und demselben Raum zu befinden. Ohne Torben kein Job. Den aber möchte Julia sich nicht durch die Lappen gehen lassen. Also beißt sie die Zähne zusammen, immerhin ist sie Profi, nicht wahr? Doch der Ärger fängt schon am Flughafen an und er spitzt sich zu. Kapitel 1. Katrin trug Klimperohrringe, lange silberne Stäbchen, die bei jeder ihrer Bewegungen gegeneinander schlugen, wie Klangstäbe in einem Windspiel. Doch das war es nicht, was in Julia unangenehme Vorahnungen weckte. Nein, es war die Tatsache, dass Katrin überhaupt diese Klingeldinger trug, denn wenn Katrin so vor sich hinklimperte, dann war sie gereizt, und wenn sie gereizt war, dann drückte sie ihren Untergebenen gerne richtig unangenehme Aufgaben aufs Auge. Im Klartext, Katrin Lambert hatte einen Auftrag bekommen, der ihr absolut nicht gefiel, und den sie nun an den Mann oder die Frau bringen musste. Die Wahl schien ausgerechnet auf Julia gefallen zu sein. Na prima. Vor allem, wenn Julia an ihr Horoskop dachte, das ihr prophezeit hatte. Es erwartet sie ein höchst angenehmer Tag. So viel zum Thema Wahrheitsgehalt in Horoskopen. Sie holte noch einmal tief Luft und betrat dann hinter der Redakteurin das kleine Büro, das Katrin als Einzige nicht mit jemandem teilen musste. Sie lächelte mit falscher Harmlosigkeit, während sie Julia mit einer einladenden Geste den Stuhl vor ihrem Schreibtisch anbot. Mindestens 20 Armreifen klimperten bei dieser Bewegung. Katrin trug also volle Kampfmontur, was nur eines bedeuten konnte. Sie hatte mega schlechte Laune. »Wie geht es dir?« erkundigte sich die Chefredakteurin, wartete aber Julias Antwort nicht ab. »Und wie sieht es bei dir auftragsmäßig aus?« Julias Brauen sausten nach oben. Katrin war ihre Chefin. Sie wusste doch am besten, welche Aufträge auf ihrem, Julias Schreibtisch lagen. Aber okay, wenn Katrin fragte, musste man ihr antworten. »Ja, gut, nachher muss ich nach Frankfurt zu großen...« Katrin unterbrach sie mit einer ungeduldigen Handbewegung. Sämtliche Schmuckreifen und Ohrhänge klingelten wild. »Ja, ich weiß, aber ich habe umdisponiert.« Sie lächelte, aber es wirkte angestrengt. »Ich dachte mir nämlich, dass dir ein kleiner Tapetenwechsel gut tun würde, nach allem, was du durchmachen musstest. Wie geht es dir denn inzwischen?« Jetzt wusste Julia, dass Katrin etwas absolut Unangenehmes in petto hielt. Sie erkundigte sich sonst nie bei ihren Untergebenen, wie es ihnen ging oder wie sie sich fühlten. »Es geht mir gut«, antwortete Julia zurückhaltend. »Das Ganze liegt ja jetzt auch schon über ein Jahr zurück.« »Ja, aber trotzdem«, Katrin seufzte leise, »seinen Lebenspartner so überraschend zu verlieren, das muss einfach schrecklich sein.« »Das war es auch«, dachte Julia. Sie war bis heute nicht ganz darüber hinweg, vermisste Jochen nach wie vor. Doch inzwischen hatte sie sich an das Alleinsein gewöhnt. Außerdem hatte sie ja ihren Beruf, der sie von ihrem Kummer ablenkte. »Ich gewöhne mich an meinen Witwenstand«, antwortete sie ausweichend. Katrin schien nicht mehr erwartet zu haben. Sie befand, dass dem freundlichen Getue Genüge getan war und beschloss, zum Kern der Dinge zu kommen. »Hast du ungefähr 1 bis 2 Wochen Zeit?« steuerte sie auf ihr Ziel zu. Julia runzelte die Stirn. Das hörte sich nach Recherchen an, nach Materialsammeln. Nicht, dass sie etwas dagegen hatte, gründliche Nachforschungen gehörten nun mal zu ihrem Beruf. Nur wenn Katrin so viel Zeit dafür ansetzte und demzufolge auch Geld in die Hand nahm, dann bedeutete das zumeist irgendwo am Arsch der Welt zwischen Ruinen und auf Geröllhalden herumzukriechen und Leute interviewen zu müssen, die dazu überhaupt keine Lust hatten. Oder noch schlimmer, es handelte sich um eine Biografie. Lebensgeschichten irgendwelcher Promis aufzuschreiben, hasste Julia ganz besonders, vor allem wenn es sich um Leute handelte, die sich selbst für den Nabel der Welt hielten und die fertigen Biografien dann als eigenes Werk ausgaben.
»Aber natürlich habe ich das selbst geschrieben«, verkündeten sie vor den Fernsehkameras, dabei konnten sie kaum ihren eigenen Namen schreiben.
»Weshalb?«, fragte Julia deshalb misstrauisch.
»Eine Reportage.«
Katrins Ohrringe und Armreifen klingelten Sturm.
»Du wirst es lieben, Süße, du sollst nämlich José Fermentos interviewen auf seiner Finca in der Nähe von Palamos. Na, ist das nicht toll?«
Julia stieß einen undefinierbaren Laut aus, der zwischen Knurren, Schnauben und Zischen schwankte.
Hatte sie es doch gewusst. Ausgerechnet José Fermentos sollte interviewt werden, der Reporterhasser, der schon um sich biss, wenn er nur eine Kamera sah. Ausgerechnet dem sollte sie die Würmer aus der Nase ziehen. Kein Wunder, dass Katrin so nervös war.
Laut, sagte Julia, »Nein, ist es nicht. Du weißt, dass Fermentos keine Interviews gibt. Niemandem.
Er hat schlechte Erfahrungen gemacht und deshalb lässt er keinen Journalisten mehr an sich heran«,
gab Katrin widerwillig zu. »Aber hin und wieder macht er Ausnahmen. Und da sein Manager der Meinung ist, dass José mal ein bisschen Presse braucht, hat er bestimmte Redaktionen angesprochen. Das heißt eigentlich nur eine, und das sind wir.«
»Ach!«
Julia zog erneut die Brauen hoch. Sie glaubte Katrin kein Wort.
»Ja, das ist eine riesige Ehre«, beteuerte Katrin. »Dieser José öffnet nur uns die Türen seiner Finca. Sein Manager hat einen ungeheuren Einfluss auf ihn.
Außerdem ist es in der letzten Zeit recht still geworden um den berühmten Herrn«, fügte Julia hinzu. »Deshalb braucht er anscheinend Publicity.«
»Und Geld«,
rutschte es Katrin heraus. Im nächsten Moment nahm ihr Gesichtsausdruck einen strengen Zug an.
»Hör zu, unsere Zeitung zahlt ein Vermögen für diese Reportage. Das bedeutet gleichzeitig, dass wir dir vertrauen. Kapierst du das jetzt?«
Julia schluckte. Wenn sie diesen Auftrag annahm, bedeutete das, dass sie eine ungeheure Verantwortung einging. Sollte sie die Sache nämlich vermasseln, war der Verlag eine Menge Kohle los, was ihrer Karriere nicht sehr förderlich sein würde.
»Es wird dir gefallen«, änderte Katrin ihre Taktik. »Ich selbst bin schon ein paar Mal in Palamos gewesen, ein bildhübsches Städtchen.«
»Und wo ist dieses Städtchen genau?«
»In der Nähe von Gerona.«
Katrin bemühte sich, Begeisterung zu heucheln.
»Meine Güte, Julia, nun sei doch nicht so spröde. Du reist an einen der schönsten Küstenstriche Europas, die Costa Brava. Blumen, Palmen, Pinien, Sonne, Wasser, Strand und dazu Rotwein bis zum Abwinken. Andere Leute zahlen Geld dafür, dorthin zu kommen, und du bekommst es bezahlt und kriegst sogar noch Spesen. Das waren positive Argumente. Langsam begann Julia, sich für das Projekt zu erwärmen. José Fermentos war zwar ein heikler Kunde, er ließ sich nicht so einfach mir nichts, dir nichts im Privatleben herumschnüffeln. Aber einen Versuch war es wert. José zählte zu den berühmtesten Männern Spaniens und zu den aufregendsten. Bei seinen Auftritten fielen die Frauen reihenweise in Ohnmacht oder besser, waren gefallen, denn in letzter Zeit war es um den Star doch recht still geworden. Kein Wunder, er zählte inzwischen ja auch nicht mehr zu den Trends. Andererseits kamen Schmusesongs, so wie er sie interpretierte, beim weiblichen Publikum immer an. »Okay«, gab Julia endlich nach. »Ich soll also nach Palamos fliegen, Fermentos interviewen und dafür den Rest der Zeit Urlaub machen?« Sie übertrieb bewusst ein bisschen, um aus Katrin die restlichen Fallstricke herauszukitzeln. Die Redakteurin seufzte. »Nun, auf 10 bis 14 Tage Arbeit solltest du dich schon einrichten«, erklärte sie vorsichtig. »Hör zu!« Sie beugte sich vor, um Julia direkt in die Augen zu sehen. »Fermentos plant ein großes Comeback. Zu diesem Zweck erscheint von ihm im nächsten Monat eine neue CD«, und er will im nächsten Jahr auf Tour gehen, doch sein Management fürchtet einen Mega-Flop, weil die Verkaufszahlen in den letzten Jahren rückläufig waren. Deshalb. Sie lehnte sich zurück und sah kurz aus dem Fenster, ehe sie sich wieder Julia zuwandte. Deshalb planen sie eine riesige Kampagne, zu der auch diese Reportage gehört. Katrins Finger spielten nervös mit dem goldenen Kugelschreiber, der vor ihr auf der Schreibplatte lag. »Es soll eine Serie mit mindestens 4 Folgen werden«, wurde sie konkreter. »Deshalb brauchen wir ganz viel Material, und das Management von Fermentos hat betont, dass sie keine dieser üblichen Storys wollen, sondern eine ganz persönliche Geschichte, bei der die Leserinnen wirklich etwas über ihren Lieblingsstar erfahren. Du wirst deshalb auf der Finca leben und José praktisch den ganzen Tag lang über die Schulter schauen. Das ist doch eine interessante Aufgabe.« »Von wegen«, dachte Julia, »es klingt enorm anstrengend.« »Nochmal, damit du auch wirklich verstehst, was gewollt ist. Die Story soll sich von den üblichen Home-Stories unterscheiden«, fuhr Katrin fort. »Also nicht diese doofe José Fermentos vor dem Kamin, im Pool mit seinem Hund und so weiter. Nein, dem Management und uns schwebt eine Serie vor, die zeigt, wie José tatsächlich lebt, wenn er ganz privat ist.« Sie stockte, sah erneut zum Fenster und setzte dann hinzu, allerdings sollte sein Image als sanfter Frauenliebling nicht gefährdet werden. »Aha«, Julia grinste breit, »die Mädchen, die abends durch die Hintertür eingelassen werden, soll ich nicht erwähnen.« »Genau«, Katrin stieß die Luft aus, »du kannst das, Julia, du hast hier die meiste Erfahrung«, und wenn du deine Sache gut machst, ist auch eine nette Gehaltserhöhung drin. Das hört sich gut an. Julia lächelte schief. Wenn es in meinem Leben schon keine Liebe mehr gibt, dann könnte ich mich wenigstens mit Konsum trösten. Jetzt sei doch nicht so bitter. Katrin schüttelte den Kopf. Freu dich doch einfach. Nun ja, überlegte Julia. Immerhin sehe ich mal was anderes als immer nur irgendwelche Einweihungen, Politiker und B-Promis. José Fermentos Finca war beinahe so berühmt wie der Sänger selbst. Er hatte das verrottete Anwesen vor mehr als 20 Jahren für den bekannten Apfel und das Ei gekauft und das riesige Haus mitsamt Nebengebäuden fachkundig restaurieren lassen. Jeder, der schon mal auf der Finca del Vent gewesen war, schwärmte von den im katalanischen Stil eingerichteten Räumen und dem wunderschönen Park, in dem exotische Pflanzen aller Art wuchsen. Einen Teil des zur Finca gehörenden Ackerlandes hatte José an Bauern der Umgebung verpachtet, von denen einige auch ihre Häuser darauf errichtet hatten. Heute glich die Finca einem kleinen, eigenständigen Dorf, in dessen Mitte der Lehnsherr residierte. Allerdings, so berichtete man allenthalben, sollte José über keinerlei Lehnsherren-Allüren verfügen, was für seinen Charakter sprach. Julia wusste allerdings, was im Showbusiness so alles zusammengelogen wurde, und wollte lieber abwarten, wie die Wahrheit aussah. So manch ein als unkompliziert und bescheiden deklarierter Superstar zeigte sich im privaten Leben von einer äußerst ekelhaften, schwierigen Seite. Torben Gehrig freut sich auch schon auf die Motive. Katrins Stimme riss Julia aus ihren Gedanken. Er behauptet, das Licht sei an der Costa Brava einzigartig. Nun, er wird bestimmt super Bilder zu deinen Texten liefern. Julia schoss hoch. Torben Gehrig? Ihre Stimme überschlug sich. Du willst mir Torben Gehrig an die Hacken binden? Ich soll 2 Wochen mit diesem unmöglichen Menschen verbringen? Katrins Schmuck begann ein so nervöses Geläut, dass Julia ihr das Zeug am liebsten vom Körper gerissen hätte. Hatte ich nicht erwähnt, dass Torben die Fotos machen soll? Sie begann, den Kugelschreiber zu zerlegen. Oh, das tut mir leid, doch das wird kein Problem sein. Eure Aufgaben sind ganz klar definiert. Er macht die Fotos, du kümmerst dich um die Texte, ihr werdet euch nicht ins Gehege kommen. Torben Gehrig und ich geraten uns nicht ins Gehege, wir geraten uns in die Haare. Julia sprang auf. Zwischen uns herrscht Krieg, wenn wir uns sehen. Ich hasse ihn, Katrin, und zwar schon seit Jahren. Also schick ihn nach Bohai oder an den Nordpol, aber schick ihn nicht mit mir zusammen nach Palamos. Plötzlich hörten Katrins Ringe und Reifen auf zu klirren. Sie setzte sich kerzengerade in ihrem Stuhl auf und sah Julia mit einem Blick an, der keinerlei Widerspruch duldete. Was Torben und du privat miteinander habt, interessiert mich nicht, erwiderte sie eisig. Hier geht es um den Job, einen verdammt wichtigen Job. Dazu brauche ich die besten Leute. Du gehörst zu den besten Texterinnen, Torben zu den besten Fotografen. Also werdet ihr den Job zusammen erledigen, und zwar gut, sehr gut. Sie machte eine Pause, um Julia erneut unter den Beschuss ihrer grün-blauen Eisblicke zu nehmen. Um es ganz deutlich zu machen, es gibt keine Alternative außer der, dass du umgehend gehst. Das war deutlich. So deutlich, dass Julia erst einmal kräftig schlucken musste, ehe sie darauf antworten konnte. Okay, das heißt, ich stehe mit dem Rücken an der Wand. Katrins Schmuck klapperte zufrieden, als sie nickte. Ihr fliegt Anfang kommender Woche nach Barcelona, teilte sie Julia mit. Dort steht ein Mietwagen für euch bereit. Die Tickets sind am Flughafen hinterlegt. Sie griff in einen der Ablagekörbe, die auf ihrem Schreibtisch standen. Hier ist eine Pressemappe. Du kannst dich schon mal mit Fermentos Lebenslauf vertraut machen. Julia ergriff den Hefter und steckte ihn in ihre große Umhängetasche. Das war typisch Katrin. Sie vertraute immer noch auf das Papier, als gäbe es kein Wikipedia und kein Google. Es war Julia wieder mal ein komplettes Rätsel, wie Jochen und sie es fertiggebracht hatten, einen derart spießigen Sohn wie ihren Roman heranzuzüchten. Sie selbst waren beide tolerant und hatten nach der Devise »Leben und Leben lassen« gehandelt und gelebt. Das Hier und Jetzt war für sie beide stets wichtiger gewesen als das Vergangene. Deshalb hatten sie mit Menschen absolut nichts anfangen können, die ständig auf die Jugend schimpften und von früher erzählten. Und ausgerechnet ihr eigen Fleisch und Blut war nun so ein Mensch geworden. Das war Julia unbegreiflich. Auch jetzt schüttelte sie innerlich wieder einmal den Kopf über Roman, während ihr diese einen Vortrag darüber hielt, wie sich Frauen ihres Alters zu benehmen hatten.
»Du weißt doch überhaupt nicht, was dieser Sänger in Wahrheit für ein Mensch ist«,
hielt er ihr gerade vor, den Zeigefinger mahnend erhoben.
»Überhaupt, du solltest in deinem Alter nicht mehr so weit reisen. Was, wenn dir etwas passiert? Die spanischen Krankenhäuser und die gesamte medizinische Versorgung sind lange nicht so gut wie hier bei uns. Ganz zu schweigen davon, dass du nicht eine Silbe Spanisch sprichst.«
Julia musterte ihren Filius ärgerlich. »Hör mal!« Sie stemmte die Fäuste in die Seiten. »Was redest du denn da für einen Quatsch? Ich bin 48, nicht 88. Und was die Medizin angeht, leben die Spanier nicht hinter dem Mond, also hör auf, solchen Blödsinn von dir zu geben.«
»Das ist kein Blödsinn.«
Beleidigt verzog Roman das Gesicht.
Mit 48 bist du kein junges Mädchen mehr. Frauen deines Alters sollten nicht mehr alleine im Ausland herumstreifen. Und sie sollten schon gar nicht alleine mit einem wildfremden Mann auf dessen Bauernhof leben.
Julia stieß ein ärgerliches Lachen aus.
Mein Gott, bist du verknöchert! Sie stand auf. Mal ehrlich, du bist ja jetzt schon älter als ich. Wenn's darum ginge, geschätzt zu werden, könntest du mit deinen Ansichten bestimmt schon in Rente gehen.
Ich bin nur vernünftiger als du,
konterte Roman, worauf Julia spöttisch auflachte. Weißt du was? Sie musterte ihn verächtlich. Ich pfeife auf deine Meinung. Glaubst du etwa, ich würde mir deine Erlaubnis einholen, bevor ich irgendetwas tue? Ganz bestimmt nicht. Nimm also zur Kenntnis, dass ich nächste Woche nach Palamos reise, basta! Jetzt war Roman beleidigt.
Nadine und ich, wir haben aber keine Zeit, nach deinem Garten und Haus zu schauen,
erklärte er hochmütig. Wahrscheinlich glaubte er, Julia damit vor, ein unüberwindbares Problem zu stellen, das letztendlich ihre Reise verhindern würde. Doch sie winkte ab. Das erledigt mir ja. Sie griff nach ihrer Tasche, die auf dem Sofa lag. Ich weiß schließlich, dass ihr beide beruflich total eingespannt seid.
Ja, das sind wir, und deshalb hatten wir eigentlich gehofft, dass du endlich mal etwas kürzer trittst,
antwortete Roman zu Julias Verwunderung. Er sprang auf und begann in dem elegant eingerichteten Wohnzimmer auf und ab zu gehen.
Mein Gott, Mutti!
Er schickte einen verzweifelten Blick zur Zimmerdecke.
Du kannst doch nun wirklich mal kürzer treten. Finanziell bist du doch ganz bestimmt nicht auf deinen Job angewiesen.
Spinnst du?
Entfuhr es Julia entrüstet. Was glaubst du denn, dass ich eine riesige Witwenrente kriege? Außerdem liebe ich meinen Beruf. Soll ich den etwa aufgeben?
Nein, Mutter, das nicht, meldete sich nun auch Nadine zu Wort, die ganze Zeit geschwiegen hatte. Nur finden wir, dass du auch als freie Journalistin arbeiten und für die hiesige Lokalzeitung schreiben könntest.
Hä? Julias Nackenhaare sträubten sich. Für das Tageblatt? Das ist mindestens so langweilig wie ihr beide.
Das ist doch egal,
tat Roman ihren Einwand ab.
Hauptsache, du kannst deinen Beruf ausüben, wenn du diesen unbedingt nicht aufgeben willst.
Und du wärst vor Ort und könntest frei über deine Zeit entscheiden, pflichtete ihm Nadine bei, worauf Roman zustimmend nickte.
Wäre das denn nichts?
Nein. Julia schüttelte entschieden den Kopf. Im nächsten Moment verengten sich ihre Augen. Misstrauisch sah sie zwischen den beiden jungen Leuten hin und her.
Ihr habt doch was in petto.
Aufmerksam sah sie zwischen den Eheleuten hin und her. Was ist los? Hilfesuchend sah Nadine zu ihrem Mann, der kaum merklich den Kopf schüttelte.
Nichts,
behauptete er betont gelassen.
Wir finden halt nur, dass du beruflich langsam etwas kürzer treten solltest.
Julia erhob sich, warf den Riemen ihrer Umhängetasche über die Schulter und wandte sich direkt an Roman.
Weißt du, nicht mal dein Vater hat mir irgendwelche Vorschriften gemacht, erklärte sie sachlich. Bildest du dir tatsächlich ein, dass du das jetzt darfst?
Aber Mutter, wir meinen es doch nur gut mit dir.
Roman war empört. Das bezweifle ich, konterte Julia. So, und jetzt gehe ich nach Hause. Ich habe vor der Abreise noch einiges zu erledigen.
Bleibst du nicht zum Abendessen?
Nadine sah sie erstaunt an. Julia schüttelte den Kopf.
Habt noch einen schönen Abend.
Damit verließ sie das Wohnzimmer, gefolgt von Roman, der seiner Mutter bei der Verabschiedung deutlich zeigte, dass er eingeschnappt war. Julia tat das zwar leid, aber es war kein Grund für sie, Romans Willen nachzugeben. Schließlich war sie noch nicht jenseits von Gut und Böse. Sie hatte ihre eigenen Pläne, auch wenn es ihr immer noch schwer fiel zu akzeptieren, dass sie ihr Leben und die Zukunft ohne Jochen planen musste. Und Roman musste akzeptieren lernen, dass er seinen Vater nicht ersetzen und sie reglementieren konnte.
Baby, baby, dime qué hacemos aquí. Nunca creímos en ti.
algo tan intenso.